Weder am folgenden Tag noch in den Wochen darauf erschienen Soldaten, um Julian und seine Ritter zu verhaften. Allem Anschein nach war Julians Deckung immer noch intakt und dafür war er dankbar. Auch wenn er verbittert über ihre Niederlage war, steckte doch nicht genug von einem Märtyrer in ihm, dass er Lust verspürt hätte, für den gescheiterten lancastrianischen Widerstand jetzt noch zu sterben. Und obwohl er ratlos war, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen sollte, brütete er doch viel lieber in Warringham seine düsteren Gedanken aus als in einem Kerker. Und um sich ihnen nicht gänzlich zu ergeben, widmete er sich seinen Pflichten. Die Fohlzeit war wie üblich die arbeitsreichste auf dem Gestüt. Julian beobachtete mit sorgsam verborgener Zufriedenheit, wie viel Verantwortung und Umsicht Roland dort bei der Arbeit an den Tag legte. Der Stallmeister verließ sich blind auf den knapp 17-Jährigen. Nach wie vor drückte Roland sich um seine Pflichten als Julians Knappe, wann immer er damit durchkam. Aber wenn Julian seine Dienste in Anspruch nahm, war sein Neffe respektvoll und zuvorkommend. Ein völlig neuer Mensch, stellte Julian erstaunt fest. Ehe die Fohlzeit vorüber war, begann die Schur. Und da die Schafzucht in Warringham inzwischen beinahe den gleichen Stellenwert hatte wie die Pferdezucht, fand Julian sich im gleichen Maße davon in Anspruch genommen. Und ehe die Schur vorüber war, begann die Ernte. Hatten wir immer schon so viel Arbeit oder kommt es mir nur so vor, weil ich mich mit 27 allmählich dem Greisenalter nähere? Fragte Julian, der mit Frederick und Lucas die Heuballen in seiner Scheune zählte. »Ich schätze, es liegt eher daran, dass du versuchst, alles selbst zu machen,« mutmaßte Lucas. »Du scherst die Schafe wie ein Bauer, reitest deine Gäule ein wie ein Stallmeister, führst die Bücher wie ein Steward. Nur wie ein Lord benimmst du dich auffallend selten. Du gibst keine Jagden, meidest die Politik und reitest zu keinem Turnier. Du weißt verdammt gut, warum. Unter einem yorkistischen König bin ich lieber Bauer oder Stallmeister als Lord. Welch beklagenswertes Los!« »Wie ist es nur möglich, dass ich das Gefühl habe, dich nie zuvor zufriedener gesehen zu haben?« »Es stimmt«, musste Julian einräumen. »Warringham tut mir gut und die Schinderei ebenso.« Frederick addierte die ermittelten Zahlen und schrieb auf die Rückseite einer der kleinen Schieferplatten, »Genug Heu für Gestüt und Gut. Du kannst ein Fünftel verkaufen, wenn du mich fragst.« Julian runzelte verblüfft die Stirn. »Verkaufen?« Frederick nickte nachdrücklich, aber es war Lucas, der erklärte, »Auf dem Heumarkt in London kannst du ein kleines Vermögen damit machen. Die Menschen in London halten Vieh, aber sie haben keine Wiesen.« »Großartig. Kümmere dich darum, Frederick, sei so gut.« Der Steward schrieb grinsend, »Wenn du nicht aufpasst, wirst du noch richtig reich.« Aber Julian schüttelte den Kopf. »Wenn ich irgendwann ein Schiff besitze und unsere Wolle nach Burgund bringen kann, dann vielleicht.« »Ein Kronvasall als Wollexporteur?« fragte Lucas. »Wie anstößig!« »Mag sein, aber der yorkistische Thronräuber tut es auch, und der Erfolg gibt ihm recht. Die Zeiten ändern sich, Lucas. Wenn der Adel nicht von den Kaufleuten lernt, wird er seine Macht eines Tages an sie verlieren. Es wird die Kaufleute nicht entzücken, wenn sie feststellen, dass der Adel das endlich begriffen hat,« bemerkte Lucas trocken. Trotz all seiner Pflichten fand Julian noch Zeit für seine Familie und er genoss die Mußestunden, die er bei herrlichem Spätsommerwetter mit seiner Schwester, seinen Nichten, seiner Frau und seinem Sohn im Rosengarten verbrachte. Robin entwickelte sich prächtig und als er zu krabbeln begann, eroberte er die Welt im Galopptempo. »Es ist schon ein bisschen kränkend, dass er immer in solcher Eile von uns wegkrabbelt«, bemerkte Janet verdrossen, als sie ihn wieder einmal am Ende des Gartens aufgelesen hatte und zu der Bank zurücktrug, wo sie ihren Stickrahmen aufgestellt hatte. Julian betrachtete seinen Sohn. Immer wenn er das tat, zog seine Brust sich zusammen, überkam ihn eine Mischung aus Stolz und Zärtlichkeit. Als Robin erneut auf Entdeckungsreise ging, pfiff Julian die Amme herbei. »Mary, geh ihm nach und sieh zu, dass er keinen Schaden nimmt. Und ich würde es begrüßen, wenn man dich nicht ständig an deine Pflichten erinnern müsste.« Sie knickste hastig und lief ihrem Schützling hinterher. »Setz dich, Janet«, forderte Julian seine Frau auf. »Es schickt sich nicht, wenn du der Amme die Arbeit abnimmst.« »Ich glaube, ich versuche, an ihm gut zu machen, was ich an seinem Bruder versäumt habe. Unfreiwillig.« Es war das erste Mal, dass sie in seiner Gegenwart von ihrem Bastard sprach. Julian wusste, dass der Junge bald 2 Jahre alt werden würde. Und dass Janet lange geschwiegen hatte, ehe sie ihn an das Versprechen erinnerte, das er noch nicht eingelöst hatte. Am Sonntag reiten wir hin. Das ist sehr großzügig, mein Lord, sagte sie leise. Oh, nun sei nicht so demütig, wehrte er grantig ab. Ich weiß genau, dass du das nur tust, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Er war nicht erpicht darauf, nach St. Thomas zu reiten und ihre Augen strahlen zu sehen, wenn ihr Blick auf Edwards Bastard fiel. Schon bei der Vorstellung wurde ihm flau vor Eifersucht. Gleichzeitig wollte er dieses Strahlen in ihren Augen sehen und derjenige sein, der es hineingezaubert hatte. Doch eher hätte er sich im Tain ersäuft, als Janet auch nur ahnen zu lassen, was diese törichte Anwandlung über seine Gefühle verriet. Schlimm genug, dass er selbst es wusste. Es erschreckte ihn halb zu Tode und es beschämte ihn. Barrett erschien im Rosengarten und verkündete, »Hoher Besuch, mein Lamm!« »Ah ja? Und wer erweist uns die Ehre?« »Der Earl of Warwick. Soll ich ihn herführen?« »Das gehört sich nicht. Einer meiner Ritter soll es tun. Schick uns Wein und Erfrischungen. Von mir aus bring sie selbst, Barrett, aber nenn dich in seiner Gegenwart nicht Lamm, verstanden?« Die alte Amme lächelte ihn treuherzig an und knickste. »Ja, mein Lord.«